Ja, wir haben gestern Abend schon einen Abend gehabt und heute wiederholen wir alles, nicht ganz, aber ein bisschen, weil sonst ist so, also man braucht irgendwie einen Anschluss. Ich lese jetzt mal erstmal einen Bibelvers vor, ja. Dann weiß man schon mal, dass eine Predigt ist, ja. Steht in der Bibel, Römer 7. Das ist so ein Vers, da freuen wir uns drüber, wenn dieses Thema kommt. Ist das, womit wir uns am liebsten beschäftigen. Römer 7, Vers 5, da steht, als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Ist doch ein richtig schöner Vers, oder? Also, im November war ich hier, glaube ich, letztes Mal und habe da über Beschreibung oder die Geschichte gesprochen, die man in der Bibel lesen kann über diesen himmlischen Konflikt. Ich weiß nicht, wer von euch da war, aber versuche das in drei Sätzen zusammenzufassen, dass die Bibel davon spricht, dass noch bevor Adam und Eva irgendwie unterwegs waren, dass es da die Söhne Gottes gab und dann im Garten war irgendwie ein geistliches Wesen, das als Schlange bezeichnet wird, irgendwie wahrscheinlich auch mit diesen Söhnen Gottes in Verbindung steht, die, ich glaube, Hiob 32 oder Hiob 38 erwähnt werden, dass die bei der Grundlegung der Schöpfung, bei der Grundlegung der Welt sozusagen dabei waren. Und diese Schlange hatte keinen Gefallen an dem Plan Gottes. Der Plan Gottes war, den Menschen auf diesen Planeten zu setzen und als Ebenbild Gottes und die Herrschaft zu übergeben. Ne? Wisst ihr das? So? Eigentlich ist das auch eine Sache, da könnte man echt lange drüber nachdenken, finde ich, weil die Frage ist ja, wie Herrschaft eigentlich aussieht. Ich meine, ich habe gehört, da habt ihr jetzt gerade was drüber gehört, deswegen sollte ich vielleicht versuchen, mich da nicht reinzumischen, aber trotzdem ist die Frage, wie sieht Herrschaft eigentlich aus? Und wie sieht das aus, wenn Gott dem Menschen die Herrschaft über diesen Planeten gibt? Und ich glaube, dass da eine Bedeutung drin liegt, die was mit dem Herzen des Menschen zu tun hat. Ich glaube, dass zum Beispiel so Aussagen wie erhebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Ja? Ich glaube, dass das auch darauf hinweist, dass wir selber diese Tore sind, durch die der König der Herrlichkeit einziehen soll. Und als Tore müssen wir unsere Häupter erheben, auf das gucken, was droben ist, damit der Herr der Herrlichkeit durch unser Leben einziehen kann. Und ich glaube, das Herz spielt dabei eine größere Rolle, als wir das denken. Und wahrscheinlich war das, was Gott geplant hat, also dass seine Herrschaft in unseren Herzen aufgerichtet ist und wir aus dieser Herrschaft heraus in dieser Welt herrschen. Ich würde das sogar so beschreiben, ich würde sagen, dass man sich, es gibt eine Aussage, die mich da irgendwie, also die mich, wie soll ich das sagen, berührt hat, das ist ein schönes Wort, berührt, hat mich tief berührt, so, ne? Also hat mich echt berührt und zwar, dass die Väter die Wüstenväter, die haben gesagt, dass man sich in sein Herz versenkt und dort im Ratssaal Gottes steht. Möchte das jemand nochmal hören? Ja. Wir versenken uns in unser Herz und stehen dort im Ratssaal Gottes. Und das Problem, was wir haben, ist, dass wir sehr humanistisch und rational denkend geprägt sind und wir sehr schnell dabei sind zu sagen, das ist ein schönes Bild. Ne? Aber was ist, wenn das kein Bild ist? Sondern wenn das mehr als ein Bild ist, wenn da eine Realität dahinter steht, dass der Zugang zum Ratssaal Gottes in unserem Herzen stattfindet, dann bekommt für meine Perspektive zumindest die Frage danach, wie wir Herrschaft ausüben, nochmal eine neue Facette sozusagen. Weil Herrschaft aus der Gemeinschaft mit dem Vater und aus dem Ort geschieht, wo Herrschaft stattfindet, das ist der Ratssaal oder Thronsaal oder wie immer du das nennen willst. Naja, ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, aber die Geschichte ist jedenfalls, dass der, ich weiß schon, warum ich das gesagt habe, aber ich weiß nicht, ob ich den Bogen hinkriege. Die Geschichte ist halt, dass dieses Wesen, das wir als Schlange kennen, also das wird beschrieben in Hesekiel 28 und Jesaja 14 nochmal. Ich glaube, besonders in Hesekiel 28 wird das nochmal anders beschrieben. Da wird gesagt, du warst ein strahlender Cherub. Und mit großer Wahrscheinlichkeit bezieht sich diese Beschreibung auf das gleiche Wesen. Also einfach nur Schlange vor Augen zu haben, ist wirklich zu wenig. Ja? Sondern da war, und nach Hesekiel, glaube ich, oder Jesaja, weiß nicht, aber ich glaube Hesekiel 28, ist es so, dass dieser strahlende Cherub auf den besetzt war mit jedem Edelstein und auf den glühenden Steinen Gottes unterwegs war und im Garten, also im Garten zu Hause war. Das heißt, da waren geistliche Wesen da vorher schon und der war da unterwegs und dann heißt das, dass er sich überhoben hat und eigentlich gesagt hat, ich möchte mich auf den Thron Gottes setzen. Ich brauche Gott nicht, ich setze mich selber auf den Thron. Und das ist der Ursprung von Sünde. Der Ursprung ist nicht, dass Adam und Eva etwas die Grenze übertreten haben, sondern der Ursprung der Sünde liegt da, dass dann Wesen war, was gesagt hat, ich will mich auf den Thron Gottes setzen. Ich habe da gestern schon drüber gesprochen kurz und ich möchte das nochmal wiederholen, weil ich glaube, dass das wert ist, darüber nachzudenken. Er will sich auf den Thron Gottes setzen. Was habe ich gerade gesagt? Wie funktioniert Herrschaft möglicherweise? Indem wir in unserem Herzen den Kontakt zum Thronsaal Gottes machen. Also, wenn man dann davon ausgeht, dass da in irgendeiner Form eine Realität dahinter ist, dann ist zumindest eine logische Konsequenz des Planes des Feindes, sich auf den Thron Gottes zu setzen, es besteht darin, dass er irgendwie hier rein muss. Oder? Und es gibt, wisst ihr, bei dieser Geschichte, die ist so, die hat so viele Facetten, ich kann die nicht komplett verstehen. Und ich weiß, wenn mir Leute Fragen stellen dazu, wo sie gerade Fragen haben, dann kann ich die nicht beantworten. Ich kann nur das erklären, was ich bis jetzt sehe, für mich sehe, und das versuche ich so gut ich das kann. Also hat in dieser Geschichte, ich glaube, dass das nicht eine, weißt du, ich glaube nicht, dass dieses Wesen, das wir Schlange nennen, gesagt hat, jetzt mache ich irgendwas, um Gott zu nerven, also sage ich mal, die sollen von der Frucht essen, so, weil ihm nichts Besseres eingefallen ist. Sondern ich denke, dass das der Anfang von einer Strategie war, die er verfolgt hat, um auf den Thron Gottes zu kommen. Und was beschrieben ist, ist, dass Gott ja gesagt hat, ihr werdet tot sein, wenn er das macht. Und was wir bis jetzt, glaube ich, verstehen würden, ist, dass der Mensch sich von der Beziehung mit dem Vater abgewandt hat und gesagt hat, ich kann alleine Gott sein, hat also den Rat der Schlange angenommen und auch eigentlich diesen Geist dessen, was dahinter steckt, und ist in Isolation von Gott gekommen. Und Paulus beschreibt diesen Moment so, er sagt, dass durch die Übertretung des einen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Das ist das, was Paulus sagt. Ja? Das ist Römer 5. Und dann sagt er, dass der Tod über den Menschen geherrscht hat. Und er sagt noch, das Vers 12, dass der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil, heißt im Römer 5, 12 steht, weil alle gesündigt haben. Was man hier verstehen würde, wenn man das versucht zu verstehen, ist, dass der Tod gekommen ist, weil alle gesündigt haben. Aber zu dem Zeitpunkt, als Adam diese Sünde getan hat, waren nicht alle da. Also versteht man, wir waren alle in Adam und damit haben wir alle gesündigt. Und schwupps ist dieses Konzept von Erbsünde in der Welt. Ja, wir sind alle Sünder, weil wir in Adam mitgesündigt haben. Jetzt ist es aber so, dass speziell dieser Vers eine Kontroverse beinhaltet, über die diskutiert wird. Und vor allem die Väter, also vor 400 vor Christus, nach Christus oder auch zur Zeit darum, aber so um diese Zeit haben sich Sachen geändert. Die Ostkirche hat diese Perspektive beibehalten, die westliche Kirche nicht. Aber in der Ostkirche ist es so, dass sie gesagt haben, das steht nicht, weil alle gesündigt haben, sondern ihr Verständnis war, das ist ein Wort, was sich ändert, ihr Verständnis war, der Tod ist zu allen durchgedrungen, woraufhin alle gesündigt haben. Und das ist wirklich komplett anders. Könnt ihr verstehen, ne? Das eine sagt, alle haben gesündigt und deswegen sterben alle. Und das andere sagt, weil alle der Sterblichkeit unterworfen sind, sündigen sie alle. Und Hebräer 4 sagt, Hebräer 2 sagt, dass Jesus alle die befreit hat, die versklavt waren durch die Todesfurcht. Also was die Geschichte ist, die ich persönlich für richtig halte, ist, dass mit der Übertretung Adams hat er eine Tür geöffnet. Stell dir vor, in der Kirche, das ist der Herrschaftsbereich von Adam, dieser Raum hier. Und Adam übertritt ein Gebot oder übertritt eine bestimmte Grenze und macht damit eine Tür auf und lädt quasi ein wahrscheinlich nicht so schönes Wesen ein, das über die Tür kommt, dessen Name ist Sünde. Und Sünde bleibt auf der Schwelle stehen und winkt dem Kollegen zu, sagt, Tod, komm doch gleich mit. Und der Tod kommt rein in diesen Raum. Und in dem Moment, als der Tod den Raum betritt, werden Menschen, die bis dahin nicht sterben mussten, plötzlich sterblich. Das ist die Veränderung, die stattgefunden hat. Und nicht nur das, sondern Römer spricht davon, dass durch die Übertretung von Adam oder durch die Übertretung die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen wurde. Also muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, Paulus, würde ich sagen, sagt dann eben, dass diese Veränderung in dem Herrschaftsbereich des Menschen dazu führt, dass der Mensch natürlich Todesfurcht bekommt, oder? Ist ja auch irgendwie klar, oder nicht? Das war keine rhetorische Frage. Stell dir vor, du hast dieses Problem nicht zu stellen, plötzlich bist du mortal, plötzlich bist du sterblich. Das verändert alles. Und plötzlich kommt diese Angst, hey, ich habe irgendwann ist bei mir Ende. Und Römer 5,12, woraufhin alle sündigten, legt nahe, dass diese Angst vor dem Tod in ihren unterschiedlichen Facetten dazu führt, dass der Mensch verletzlich wird für Sünde, und zwar voll und ganz. Das ist nicht so schwer zu verstehen, das ist dieses, ich muss mir selbst helfen, also mein Leben ist zu kurz, ich muss gucken, dass ich das Beste daraus hole, dass ich möglichst viel daraus hole, und dann sind alle möglichen Abläufe, die da passieren. Und Leute kommen zu den unterschiedlichsten Ergebnissen. Manche würden auch auf fromme Ergebnisse kommen. Ja? Also sie würden auch sagen, ich muss so gut wie möglich Gott gefallen. Das ist das Wichtigste für mich, weil ich sterbe bald. Das Problem bleibt immer das Gleiche. Das Problem verändert sich nicht. Ich handle aufgrund von einer Angst. Und selbst wenn ich diese Angst vor dem Tod sehr weit vorne habe und nicht direkt sie zu mir durchdringt, ist trotzdem irgendwo hier, ist sowas wie, ich muss was wert sein, ich muss was erreicht haben, ich muss angenommen sein, ich muss anerkannt sein, ich muss meinen Werten gerecht werden, ich muss dies, ich muss jenes. Und das ist die treibende Kraft im Leben von einem Menschen. Und ob das jetzt religiös gefärbte Sachen sind oder weltlich gefärbte Sachen, spielt keine Rolle, weil es immer der gleiche Mechanismus ist. Ich muss. Und das ist der Mechanismus, der sagt, getrennt von Gott, ich bin nicht in der Gemeinschaft mit dem Vater, deswegen muss, also ich meine, der Mensch denkt so nicht, ne? Ich bin nicht in der Gemeinschaft mit dem Vater, sondern der Mensch denkt, ich kann. Und deswegen, ich kann mein Leben in die Hand nehmen, ich kann das, ich werde mit dieser Situation fertig und mir fällt schon was ein. Aber es ist immer das Gleiche. Es ist, ob es religiös gefärbt ist oder nicht, es ist immer, mir fällt schon was ein. Und das ist insofern interessant, weil der Mensch trennt sich, denkt, er hat die Herrschaft über sein Leben selber übernommen, aber durch die Todesfurcht herrscht derjenige, der die Macht des Todes hat, nach Hebräer 2, Vers 14. Und das ist, der wird dann im Neuen Testament der Teufel genannt. Und eigentlich soll sich dieser Name dann beziehen auf die Schlange, auf das Wesen, das ursprünglich gesagt hat, ich möchte mich auf den Thron setzen. Das heißt, der Mensch glaubt, er herrscht, ist aber versklavt unter die Herrschaft von wem? Wer sitzt dann auf dem Thron? Was? Ich habe es nicht verstanden. Angst. Und wer ist Herr über Angst? Genau. Also der den Thron einnehmen wollte, herrscht. Und ich hatte in dem letzten Mal, als ich hier war, noch ein bisschen über die ganzen anderen Zusammenhänge gesprochen. Also die werde ich jetzt, da werde ich nichts mehr weiter zu sagen. Das ist nur diese Geschichte Genesis 6, als die Göttersöhne runterkamen, auch da passiert was. Da wird nämlich das Angebot von Sünde erweitert und nimmt ein ungeheures Ausmaß an. Und dann kommt noch Genesis 12, als dann der Mensch sich entscheidet, nochmal irgendwie einen Turm zu bauen, um einen anderen Gott anzubeten. Und Gott da sagt, pass auf, wenn ihr einen anderen Gott anbeten wollt, dann geht hin, geht in die Nation, also ich verteile euch und ihr kriegt jeder euren Gott zugewiesen. Also da können wir jetzt nicht so viel drüber reden, aber das ist die Strategie des Feindes gewesen. Und das ist, doch vielleicht ist das noch wichtig. Also die Strategie ist, weil Sünde ist ein Wesen, ja. Also so beschreibe ich das jetzt. Ich meine, in Genesis, es gibt diese Geschichte mit, Abel, Kain und Abel, ja. Und dann sagt Gott zu Kain, ist das, ne, sagt er, draußen vor der Tür lauert die Sünde, du aber sollst über sie herrschen. Das heißt, er beschreibt dort schon Sünde als etwas, was außerhalb von uns ist, als ein Wesen. Und Sünde und der Tod arbeiten zusammen. Der Tod funktioniert mit Todesfurcht und Todesfurcht sagt, pass mal auf, hier sind ein paar Angebote, die macht dir Sünde und wir gehen drauf ein und jetzt passiert was. Also es geht nicht nur um die Handlung, sondern es geht um eine Verschmutzung und um eine Kontaminierung, die stattfindet. Die Väter hätten auch gesagt, durch die Sündeübertretung Adams haben wir nicht nur den Tod, sondern generell die Krankheit geerbt, in die Adam eingetreten ist. Und das ist eine Verletzlichkeit für Sünde. Und wir sind für die Sünde verletzlich. Und wenn wir damit dealen, dann vermischt sich unser Wesen mit dem Wesen der Sünde. Und das Problem ist nicht so sehr, dass wir es falsch machen. Das Problem ist, dass unser Wesen verseucht wird. Verstehen wir das? Ich glaube, das muss man nochmal sagen. Das Problem ist nicht so sehr, dass wir was falsch machen. Das war blöd. Aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gott kein Problem damit hat, zu vergeben. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass er dafür nicht jemanden bluten sehen muss, habe ich gestern gesagt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass unser Wesen wieder gereinigt werden muss. Das, was an Sünde reingekommen ist, muss raus. Und dafür ist Jesus gekommen. Weil es gibt keinen Weg für uns, eine Verbindung, die unser Wesen mit dem Wesen der Finsternis eingegangen ist, aufzulösen. Den gibt es nicht. Das findet auf einer Ebene statt, da kommen wir nicht dran. Es gibt nur ein Mittel, was das auflösen kann. Ich sage das mal, formulieren wir das mal anders. Wenn mein Leben mit dem Wesen der Sünde sich verbunden hat, dann gibt es nur ein Mittel, was das wieder trennen kann. Mein Leben ist erschaffenes Leben. Aber es gibt nicht erschaffenes Leben, das ewig ist. Das ist bei dem Vater. Gott kennen ist Leben. Das Leben ist in dem Blut. Es gibt nur ein Mittel, das uns trennen kann von dem Wesen der Sünde. Das ist das Blut Jesu. Wenn wir bis hierhin schon gefolgt sind, dann müsste eigentlich eine Sache klar sein. Dass wir in jeder Hinsicht es aufgeben können, uns selbst zu erlösen. Das ist schade, aber befreiend. Ist so. Ich persönlich denke, dass sich schon das gelohnt hat, heute Morgen hier zu sein. Weil ich glaube, man muss da irgendwie Schritt für Schritt rangehen und die Sachen versuchen zu verstehen. Aber wenn man anfängt, da zu sehen, was da passiert ist, dann kriegt man so einen Hunger nach der Erfahrung dessen, was Jesus für uns getan hat. Das hört nicht mehr auf. Du willst einfach mehr davon. Okay. Römer 7, Vers 5. Denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Paulus hat hier verschiedene, ich nehme mal die Flasche, die ich schon offen hatte. Danke. Paulus verwendet hier verschiedene Begriffe und es ist irgendwie gut zu verstehen, was das für Begriffe sind. Und hier in dem Vers spricht er vom Fleisch und er spricht davon, im Fleisch zu sein. Und das ist nicht das Gleiche. Und vielleicht noch ein Satz. Römer 7 ist ja die Diskussion, ob Paulus das vor seiner, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber dieses ganze Kapitel Römer 7, da streiten sich auch die Gelehrten drüber, spricht hier Paulus von seiner Situation vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung? Ist das vorher und hinterher kommt dann Römer 8, wenn eine Bekehrung stattgefunden hat, dann hat Christus die Lösung gebracht oder spricht er auch von etwas, was er erlebt, als er sogar noch gerettet war? Aber am Ende des Tages ist das eigentlich ziemlich egal, weil in Römer 8 spricht er dann davon, dass die Anforderungen des Gesetzes in uns erfüllt wird, wenn wir nach dem Geist wandeln und nicht nach dem Fleisch wandeln. Also offensichtlich meint er, dass es etwas gibt, was wir immer noch falsch machen können, wenn man das mit den Begriffen falsch und richtig bewerten will. Ja? Wir könnten immer noch theoretisch so handeln, wie er das in Römer 7,5 beschreibt. Wir könnten immer noch im Fleisch wandeln. Deswegen ist wichtig zu verstehen, was meint er mit Fleisch und was bedeutet es, im Fleisch zu wandeln. Und bei dem Fleisch finde ich erstmal das erste, also wenn ich das versuchen würde zum Schreiben, was das ist, dann würde ich sagen, es geht um unsere physische Existenz mit all ihren Einschränkungen, mit allem, was uns da beschränkt. Ja? Dass unser Körper, der Hunger hat, der müde wird, der Schmerzen empfindet und der vor allem seit der Sterblichkeit, seit dem Sündenfall der Sterblichkeit unterworfen ist. Also seitdem sind wir mortal. Oder man könnte sagen, es ist die Hardware. Ja? Aber was noch wichtig ist, ist, dass diese, also vielleicht sollte ich dazu auch noch mehr sagen, weil ich glaube, dass auch wir haben dieses griechische Denken. Ne? Also ihr habt das bestimmt schon gehört, der Mensch ist Geist, Seele und Körper. Wer hat das schon mal gehört? Geist, Seele und Körper. Und wir denken dann so sezieren, denken, das ist der Geist und das ist die Seele und das ist der Körper. Aber ich glaube nicht, dass das so ist. Sondern ich glaube, dass die Verbindung zwischen Geist, Seele und Körper viel intensiver sind, als wir uns das oft vorstellen. Ich glaube, wenn im Geist was passiert oder in der Seele was passiert, hat das Auswirkungen auf den Körper. Aber auch wenn im Körper was passiert, hat das Auswirkungen auf den Geist. Wir werden hoffentlich, wenn, ich bin da so froh, dass wir heute so kurz einen Lobpreis haben, dann habe ich mehr Zeit zum Predigen. Also, wir werden da vielleicht nachher noch drauf kommen. Aber die Verquickung ist viel intensiver. Und wenn wir dann vom Fleisch sprechen und von unserer körperlichen Befindlichkeit, dann sprechen wir auch davon, dass da unsere Seele und alles Mögliche mit beeinflusst wird. Ja, aber das ist das, wovon wir reden. Wir reden von dem Körper. Und was noch wichtig ist, dass der Körper an sich selbst nicht böse ist. Unser Körper ist nicht böse, der ist gut, den hat Gott gemacht, der ist super. Ja? Nur sagt Paulus, der ist halt tot, der Sünde wegen. Ja? Habt ihr schon gelesen, oder? Römer 8, tot der Sünde wegen. Heißt aber nicht, die Blutpumpe funktioniert nicht mehr, sondern das heißt, der ist in einem Zustand, der unempfindlich ist gegenüber dem, was vom Himmel kommt. Der Sünde wegen, weil unser Wesen sich mit Sünde verbunden hat und auf andere Impulse gelernt hat zu reagieren. Und in diesem Körper haben wir auch nach unserer Errettung Spuren, Überreste, weiß keine Ahnung wie viel, ob man sagt, dass das nur wenig ist oder viel, aber wir haben Überreste, sozusagen eine Körpererinnerung an das Leben davor. Und Erinnern wir uns, das Leben davor war davon geprägt, dass ich mir selbst helfen musste. Und die Reflexe kennen wir ja nun jetzt alle gar nicht mehr. Wenn wir, seit wir gläubig sind, wissen wir, ne, wenn irgendwie dich jemand anruft und sagt, jemand hat was Böses über dich erzählt, dann weißt du sofort, ich muss mir an dieser Stelle nicht selbst helfen. Ich habe auch gar keine Angst mehr. Ich habe auch gar keinen, also betrifft mich gar nicht mehr. Ich bleib das so cool. Ne? Aber ist nicht so, sondern wir haben diese Reflexe, die haben wir übrig. Bei manchen ist es dann so, die müssen sofort zum Telefon, also ich gehöre zu der Sorte, ne, sofort zum Telefon greifen, die Person anrufen, die was Schlechtes gesagt hat, so, was habe ich falsch gemacht, was ist, können wir das in Ordnung bringen? Ich muss mir selber helfen. Und es gibt andere Sachen, wo wir uns, das sind die Reflexe, die in unserem Körper gespeichert sind. Und ich würde sagen, es ist sogar so noch mehr als Reflexe. Das sind immer noch Überbleibsel von der Verbindung zwischen Finsternis und unserem Leben. Darf man das sagen? Ich denke, ich sage das einfach, ja? Okay. Wichtig ist aber, dass nachdem dass wir errettet sind, eigentlich es kein, wie soll man sagen, keine Instanz mehr gibt, die zwangsläufig auf diese Impulse reagieren muss. Also vielleicht sollte ich das an dieser Stelle sagen, ich habe das später im Konzept, aber das heißt ja, unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt, aber es ist nicht das Fleisch, das gekreuzigt wurde. Unser Körper existiert hinterher noch und wie ich gesagt habe, die Reflexe existieren auch noch. Aber was ist dann gekreuzigt worden? Was ist mit Jesus hingerichtet worden? Ist ja eine Frage. Und auch das ist eigentlich, also ich persönlich kann es am besten verstehen, wenn ich einen Aspekt dieses Erlösungswerkes angucke, was Jesus für uns verbracht hat. Das heißt, im Römerbrief, er hat das alte Wesen oder die alte Menschheit hat er angezogen und ist in allem ist er so wie wir geworden. Ne? Nur was dann Philippa zum Beispiel sagt, ist nur, er war eben gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das heißt, wie ich das verstehe, ist, dass Jesus diese Natur angenommen hat, die sich in Selbstständigkeit begeben hat, in Unabhängigkeit von Gott, und hat dann aber entschieden, dass er diese Natur in den Gehorsam gegenüber Gott hineinführt. Und hat mit seinem ganzen Leben 30 Jahre lang in einer Natur gelebt, die von Angst attackiert wurde, wie unser Leben auch, so dass man sich entscheiden kann, die Dinge zu tun, die nicht in Gottes Willen sind. Und bei jeder dieser Attacken hat Jesus abgewehrt und hat gesagt, nein, ich bleibe in dem Willen, in dem Plan Gottes. Ich bleibe im Gehorsam gegenüber Gott. Und er hat im Grunde dieses alte Wesen, ich habe mal an einer Stelle gesagt, durchgehorsamt bis zum Tod. Das war der finale Schritt, das war der finale Schritt des Gehorsams, weil der Plan Gottes war, dass dieses Wesen sterben muss. Und Jesus musste dann bis zum Gehorsam an Tod drin das mitgehen. Und was interessant ist, ist diese Begebenheit im Garten Gethsemane, wo ja Jesus Blut schwitzt, habe ich gestern drüber gesprochen, mal nicht so langsam, damit nicht alle gelangweilt werden, die gestern da waren, aber Jesus hat Blut geschwitzt. Die Beschreibung, warum jemand so Blut schwitzen kann, wie Jesus das da getan hat, ist, weil eine Attacke von Angst über ihn kommt, die unproportional ist. Die ist einfach das Massivste, was man an Angst erleben kann. Dann fängst du an, Blut zu schwitzen. Der Körper reagiert auf diese Art und Weise oder kann darauf so reagieren. Und Jesus hat also diesen ganzen Weg, 30 Jahre lang des Gehorsams ist er gegangen, in diesem Weg, in diesem Wesen, in dieser Natur, die attackierbar ist durch Angst. Und am Ende, bevor der letzte große Schritt des Gehorsams kommt, kommt Angst auf ihn, massiv. Weißt du, geht, oh, dann stirbst du und so. Und Jesus sagt, nein, ich bleib gehorsam. Und seine Entscheidung ist dann ja auch das schöne Gebet, wir kennen das und so, nicht mein Wille geschehe. Und ich glaube, da war ein Kampf dahinter. Ja? Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und hat, versteht ihr, das ist eine Sache, da würde ich eigentlich im Normalfall jetzt nicht so ruhig sein. Ich bin nur rücksichtsvoll. Weil das war ein Sieg, der war extrem. Das ist ein Jesus, der ist ein Held. Der hat diese Kette, Sterblichkeit, Todesfurcht, Herrschaft der Sünde und des Teufels hat er in 30 Jahren jeden Tag durchbrochen, bis zu der absoluten Eskalation im Tod am Kreuz. Und das hat er gemacht für dich und für mich. Und damit das Blut Jesu freigesetzt sein konnte und heilig bleibt, damit es diese Kraft für umsonst in deinem Körper und in deinem Wesen entfalten kann. Wie grandios ist das? Man muss hier rausgehen und sagen, ja! Also Entschuldigung, ich muss das. Das ist ein neues Leben, was für uns bereitsteht. Und das Wichtige ist, das ist ein neues Leben, in dem wir nicht auf unsere eigene Kraft vertrauen. Ich glaube, ein Effekt von heute sollte sein, dass wir mehr als je zuvor, weißt du, wenn ich sündige, was mache ich? Wie gehe ich damit um, wenn ich sündige? Herr Jesus, ich verspreche dir, dass ich beim nächsten Mal besser mache. Naja, mal ehrlich, wie viele von uns haben diese... ich würde es mal anders beschreiben. Du erlebst, dass wir sind schlau inzwischen, weil wir zu viel über Gnade gehört. Ne? Wir wissen also, macht man das nicht. Aber der innere Prozess, der stattfindet, ist der. Ich sündige und denke, oh, schon wieder. Oder? Und denke, boah, was kann ich nur tun? Denke ich, sage ich nicht, weil ich weiß, alles Gnade. Ja? Oder? Kennt hier keiner? Da haben nur Pastoren das Problem. Aber die richtige Vorgehensweise ist, ich habe gesündigt, ich denke, oh Mist, ich habe festgestellt, da gibt es irgendwie Bereiche in meinem Wesen, in meinem Fleisch, die noch so eine starke Neigung dazu haben, dass ich noch mehr von deiner Gnade brauche. Das ist die Reaktion, die wir haben müssen. Ich muss mich inwendig zu Jesus zuwenden und muss sagen, Jesus, hey, mir tut das leid, aber ich sehe offensichtlich, hier fehlt noch was, dass das Erlösungswerk sich noch mehr manifestiert in meinem Leben. Ich wende mich dir zu, ich suche deine Gegenwart. Ich brauche, dass dein Wesen, mein Wesen völlig freisetzt von dem Ding. Ich meine, stell dir mal vor, und ich meine, dass in der Kirchengeschichte sind diese Momente passiert. Eine Zeit war diese Bewegung, die Heiligungsbewegung ist die genannt worden. Die Heiligungsbewegung war das Großartige, was sie erlebt haben, war, dass sie plötzlich keinen Drang zur Sünde mehr hatten. Das ist also nicht nur Einzelne gewesen, sondern das ist eine Erfahrung gewesen. Leute sind in diesen Versammlungen gesessen, sind rausgegangen, haben gesagt, nichts mehr mit Sünde zu tun. Und das ist auf der Grundlage einer echten Reinigung, die durch das Werk des Kreuzes in uns geschehen kann. Stell dir mal vor, du würdest draußen rumlaufen und dich würde nichts mehr triggern. Nicht, weil du dich anstrengst, sondern weil du erlöst bist. Stell es mal vor. Was eine Freiheit. Und das ist was Jesus für uns hat. Er möchte, dass wir da reinwachsen. Er möchte, dass wir diesen Weg gehen. Das ist für uns vorbereitet. Da gibt es noch andere Sachen, die sind für uns viel spannender, weil das mehr Achterbahnfahrt ist. Aber diese Sündengeschichte ist ja was, wo man, naja, scheint ein bisschen, aber ist nicht langweilig, weil dahinter steckt eine Kraft, die ist so powerful. Und das ist Erlösung. Ich bin so dankbar, dass man hier nicht stehen muss und sagen muss, hey Leute, strengt euch mal ein bisschen mehr an. Weniger Sünde. Geht den Weg der Heiligung. Wenn ihr rausgehst, guckt nicht mehr den komischen Dingen nach. Schrei nicht mehr rum. Hör auf damit. Dann muss man nicht sagen, sondern weißt du, was man sagen muss? Hey, wenn du hier rausgehst, erinnere dich an, Jesus lebt in dir. Wend dich innerlich Jesus zu und empfang beständig die Kraft, die von ihm fließt. Lauf da drin und sieh zu, dass er in deinem Leben, in deinem Wesen, in deinem Körper, in deinem Fleisch, überall seine Kraft freisetzen darf. Das ist unser Weg. Ah, Halleluja. Okay. Was bedeutet dann im Fleisch sein? Im Fleisch sein ist genau das, was ich beschrieben habe. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Also, ich vergesse nochmal das Konzept. Vielleicht gucke ich besser hier nach, dann brauche ich da nicht weg. Also im Fleisch. Ich muss diese wunderbare Stelle finden. Genau, hier ist auch schon. Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Erstmal nur so weit. Lesen wir nochmal. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Also die Passion Translation liest sich so, ihr habt nicht einen Geist der religiösen Pflicht empfangen, wieder zu der Angst davor, dass ihr nicht gut genug seid. das nochmal, das ist nämlich wirklich gut. Ihr habt nicht den Geist der religiösen Pflicht empfangen, zur Furcht, dass ihr nicht gut genug seid oder niemals gut genug seid. Ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sagt ihr Elberfelder. Was ist eine Knechtschaft? Knechtschaft ist jemand mit einem Peitsche, der dich treibt, die Arbeit zu tun. Im Fleischsein bedeutet, die Arbeit zu tun. Im Geistsein bedeutet, ich habe einen Sohn, Geist der Sohnschaft empfangen. Was mache ich in diesem Geist? Nicht Arbeit, sondern ich rufe aber Vater. Der Punkt, den wir verstehen müssen, ist, und hier würde ich sagen, sind wir häufig über Jahrzehnte und wenn nicht mehr vereimert worden vom Teufel. Der Unterschied ist nicht in dem, was wir tun, sondern der Unterschied ist zwischen Tun und Kindsein. Oder sagen wir es anders. Der Unterschied besteht darin, zu agieren bzw. zu reagieren oder Beziehung zu erleben. Alles, was dich inspiriert, sofort zu reagieren, und zwar in der Kategorie Selbsthilfe, Selbsterlösung, Selbstrettung, das ist Fleisch. Alles, was dich inspiriert, innerlich dem Vater dir zuzuwenden und sagen, Papa, Papa, bist du da? Das ist Geist. Galater, Paulus sagt, die Werke des Fleisches aber sind, die Frucht des Geistes aber ist. Wandel in Fleisch bringt Werke, Wandel im Geist bringt Frucht. Frucht ist, für alle Eltern unter uns, wenn man mal rechtzeitig ins Bett geht, eine gute Zeit mit seiner Frau auch vorher hatte, sich tief und intim versteht, Liebe austauscht und das bis an den körperlichen Austausch kommt, dann entsteht Frucht. Warum sage ich das? Weil es ein extremes Bild ist. Genau deswegen brauche ich das. Gott möchte extreme Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte so tief mit uns verwurzelt sein. Er möchte, dass wir darin leben, dass Frucht aus unserem Leben fließen kann. Der Wandel im Geist ist die Sehnsucht nach tieferer Intimität mit dem Herrn. Ich muss noch mal sowas sagen, was ich gestern auch gesagt habe, weil es einfach hilft. Matthäus, Bergpredigt, auch hier nur ganz kurz. Selig sind die, das ist der erste Vers in der Bergpredigt, selig sind die, die geistig arm sind, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus hat versucht, uns so gut wie möglich eine Sache zu erklären, nämlich, dass wir, machen wir nochmal den Sprung ganz zum Anfang. Der Mensch trennt sich von Gott, aber eigentlich war er dazu geschaffen, sich in sein Herz zu versenken, vor dem Thron Gottes zu stehen und von dort aus zu regieren. Wir sind, also nicht nur der Körper, sondern das ganze Ding, was wir sind, ist so geschaffen, dass ohne Gott drin wir einfach wirklich armselig sind. Wir sind völlig nicht komplett. Uns fehlt absolut was. Nicht nur etwas, uns fehlt das Eigentliche, wenn Gott nicht drin ist. Das ist geistliche Armut. Geistliche Armut bedeutet anzuerkennen, dass ich genau dafür geschaffen bin, gefüllt zu sein mit Gott. Und eigentlich ist dann also geistliche Armut nicht, wo man sagt, oh, ich bin nur so ein armer Typ, sondern eigentlich ist das eine Feier, die sagt, ich habe ein Privileg. Ich habe das Privileg, dass ich ein Wesen bin, das geschaffen ist, in einem Einssein mit Gott zu leben. Und dann macht es auch Sinn, dass denen der Zutritt zum Reich Gottes gilt, also dass das offen ist für uns. Weil wir in dieser Gemeinschaft, in diese Tiefe hineingehen und das tun. Also der Punkt ist, wir sind berufen dazu, in diesem Einssein zu leben. Und Jesus ist als ein Erlöser gekommen, um die Dinge rauszutreiben, die dieses Einssein stören. Neulich habe ich dann so gedacht, also mir ist dann plötzlich diese Geschichte in den Sinn gekommen wo so viele Leute dann immer sagen, siehste, Jesus war auch böse, Jesus ist auch wütend geworden. Kennt ihr das? Also es gibt so, wütend sein ist keine Sünde, Jesus war ja auch wütend, der hat ja die Leute aus dem Tempel ausgetrieben, mit einer Peitsche. Aber wenn das, was Jesus da getan hat, uns eigentlich zeigt, was in uns passieren muss, dann ist das bei weitem mehr, als dass Jesus da irgendwie böse oder wütend geworden wäre. Sondern er hat einen Rettungsweg gezeigt, den er bringen würde. Das hat einen ganz anderen Charakter, der dahinter steckt. Und dann brauche ich mir nicht mehr Gedanken darüber machen, ob Jesus da wütend geworden ist oder nicht, sondern ich bin super, super dankbar, mit welcher Aggressivität er alles raustreibt, was nicht da reingehört. Versteht ihr das? Das ist das, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt ist die Frage, also ein Teil davon haben wir ja schon angeguckt. Ja, ich hab. Gut, also es gibt, also die Frage, die sich ja ergibt, ist sozusagen die, Wie erleben wir das? Wie können wir da hineinwachsen, dass die Kraft der Erlösung in uns immer mehr diese Auflösung bewirkt und wir immer freier werden von den Einwirkungen oder Auswirkungen des Sündenfalls und allem, was dahinter ist? Also was ich nicht sagen will, ist, dass wir nicht erlöst werden, sind wir, aber trotzdem, wie ich das vorhin erklärt habe, unser Körper und unser Wesen trägt die Spuren des Alten. Und nicht nur das, sondern also wir sind davon umgeben, wir werden darin erzogen. Wir schicken unsere Kinder zur Schule und die sagen, wenn du genug lernst, dann schaffst du eine gute Note, hast du selbst. Weißt du, dieser ganze Mechanismus, in allen Dingen lernen wir immer, uns selbst zu helfen. Und wenn du besonders schlau bist, dann kaufst du ein gutes Parfüm und hast dir damit selbst geholfen, weil dann riechst du gut. Und wenn du ganz hübsch sein willst, dann musst du im Kaufhof einkaufen gehen, weil da gibt es die schönsten Frauen auf den Bildern. Und so, guck mal da, du kannst dich vergleichen, bist du so schön wie die, wirst du so erfolgreich sein. Das ganze Leben um uns herum spricht immer dieses Ding an, das, was wir Fleisch nennen. Und wann haben wir Ruhe? Wann kommen wir zur Ruhe, so dass wir diesen Mechanismus durchschauen? Weißt du, das ist ja der springende Punkt ist ja, wie durchschaue ich diesen Mechanismus, wo dieses Ding immer adressiert wird und das agiert und reagiert immer, anstatt dass, wenn ich jetzt an der Bushaltestelle stehen würde und da wäre eine Werbung, die würde sagen, atme mal 5 Minuten tief durch und fokussiere dich auf Gott in dir, das wäre toll, dann wären wir daran erinnert worden, aber da haben wir nicht so viel von. Vielleicht sollten wir mehr Werbung schalten. Aber wie macht man das? Und Paulus sagt, wenn ihr im Geist wandelt, werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Also eine Sache, die uns hilft und die dazu beiträgt, dass unser Wesen mehr und mehr befreit wird, ist, dass wir eben genau in dieser Zuwendung, innerlichen Zuwendung zu der Gegenwart Gottes in uns leben. Okay, also das ist, und da kann ich euch zwei Aktivierungen geben. Das eine war, das haben die Wüstenväter die Erinnerung oder Besinnung auf Gott genannt. Und da geht es nicht darum, dass man über Gott nachdenkt, sondern dass man sich einfach nur seiner Gegenwart bewusst wird. Und die Übung, die sie gemacht haben, war wie ein Kind, das im Garten spielt. Das Kind ist völlig in sein Spiel vertieft, schaut aber alle paar Minuten kurz auf, um sich zu gewissern, dass der Vater noch auf der Bank sitzt. Und diesen Augenkontakt haben sie mit Gegenwart Gottes praktizieren bezeichnet. Und das ist nicht schwer. Das ist also, weißt du, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt 25 Minuten mehr Bibellese am Morgen geben müssen. Das ist gar nicht der Punkt. Also ich meine, Bibellesen ist gut und das würde ich echt fördern. Aber der Punkt ist, über einen Tag immer wieder fähig zu sein, die Augen innerlich hochzuheben und sagen, bist du da? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht. Für mich habe ich Erfahrungen gemacht, wo ich auch sehr dankbar bin dafür, dass da so ein Durchbruch passiert ist, dass ich quasi jederzeit diesen Kontakt herstellen kann innerlich. Vielleicht fehlt dir das noch, dann sollte man vielleicht nach dem Gottesdienst jemanden suchen, der für dich betet, dass da eine Freisetzung passiert. Aber das bedeutet, dass ich innerlich, ich kann einfach kurz die Augen schließen, muss sie nicht mehr schließen, bist du da und spüre seine Gegenwart. Und ich weiß, ja, er ist da, er füllt mein Herz. Ich bin mit ihm zusammen. Und das einfach einzuüben in einer gewissen Form oder das zu einem Teil des Lebens zu machen, ist schon eine Hilfe in diese Richtung. Ich hatte bei uns auch darüber gesprochen und dann hat jemand hinterher gesagt, oh, das werde ich jetzt versuchen. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich Gottes Gegenwart suchen, wenn ich in einer Firma eine Präsentation halten muss. Aber jetzt weiß ich, das kann ich versuchen, das kann ich machen. Du kannst eine Präsentation halten, kurz zwischendurch durchatmen und fragen, bist du da? Das ist alles, mehr nicht. Kennt ihr das, dass in irgendeiner Form was fließt, wenn ich so auf die, auch so kurz, auch nur kurz connecte? Kennt das jemand, dass man, ich könnte es nicht beschreiben, wie, was das ist, was da fließt, aber kennt das einer, dass da irgendwas anfängt zu fließen? Kennen ein paar, ne? Und das ist inwendig. Der Witz ist, dass sogar Ängste und andere Dinge gehen, wenn das fließt. Da ist eine Freisetzung drin, und zwar sofort. Warum machen wir es nicht viel öfter? Also das ist eine der Übungen, eine der Aktivierungen, das kannst du mitnehmen von heute und kannst das praktizieren. Und eine zweite Sache, die fand ich auch cool, da ist auch eine lange Geschichte dahinter, aber das können wir natürlich heute auch nicht machen. Das ist diese Übung, die Väter genannt haben, die haben sie irgendwie mit der Gast von Mamre bezeichnet. Mamre war ja, da gab es eine Eiche und da hat Abraham irgendwie Lager gehabt und da kam Gott in drei Personen bei ihm vorbei, ne? Und in dieser Geschichte, das muss man wenigstens sagen, ist nämlich wirklich sehr interessant, auf der Glaubensreise, die Abraham gemacht hat, wie er immer mehr in den Glauben hineingekommen ist, wird Mamre beschrieben bei den Vätern als ein wirklich wichtiges Ereignis, weil dort eine Gastfreundschaft mit einer Gastfreundschaft er Gott bis zum Bleiben gedrängt hat. Und die Väter würden sagen, das ist eine Geschichte, die sollten wir auch entwickeln. Wir sollten zu einer Gastfreundschaft des Herzens durchdringen, die Gott zum Bleiben einlädt. Und bei dieser Übung, da geht es darum, dass man, also für mich, das ist perfekt für mich, die Übung. Also ich würde sie jedem genau so empfehlen, wie ich sie mache. Erstmal muss man sich eine gute Kaffeemaschine kaufen. Und da muss man lernen, wie man guten Kaffee macht. Und dann setzt man sich morgens hin, macht einen Kaffee oder zu einer anderen Zeit, stellt seinen Kaffee dahin und dann stellt man sich vor, dass die Gäste von Mamre mit am Tisch sitzen. Einfach das, dass man nicht alleine ist, sondern dass die drei, wie auch immer das sind, die drei da sind. Man darf durchaus auch noch ein bisschen in dem Mystischen bleiben, nicht gleich von vornherein erklären, ja, ist doch Vater, Sohn, der Heilige Geist, keine Ahnung, wer das war. Es waren drei. Also sie werden da nicht als Vater, Sohn und Heiliger Geist vorgestellt. Sie werden einfach nur, es ist klar, dass Gott da ist. Ja? Also stell dir vor, du sitzt hier und neben dir sitzen die Gäste aus Mamre. Das ist eine Übung gewesen. Das kann man machen. Okay, also und es gibt noch mehr so Sachen, wie man in seinem täglichen Leben das umsetzen kann. Eine Sache, die zum Beispiel auch hilfreich sein könnte, also ein gutes Gegenmittel zu dem einzigen Tool der Ewigkeit, was wir sonst noch haben. Das ist hier das, ne? Wenn man da Facebook aufmacht, hat man die ewige Zeitlinie. Man scrollt und scrollt und scrollt und es hört nie auf. Ja. Bitte, was mit der Jüngere? Ja, meinetwegen, nimm irgendwas. Aber der Punkt ist, anstatt abends nochmal 20 Minuten dort zu sein, ist das Letzte, was man tun kann am Abend, zu sagen, Herr, ich danke dir, dass ich da und da und da deine Gegenwart erlebt habe und dass sie da besonders stark erlebt haben, dass sie da sogar Freude freigesetzt haben. Ich danke dir dafür, dass da deine Gegenwart Angst vor mir genommen hat. Und sich einfach dankbar an die Momente erinnern, wo wir Gegenwart erlebt haben. Das hilft uns, auf dieser Spur zu bleiben. Und dann kann man sagen, und jetzt gebe ich dir mein ganzes Wesen in diese Nacht hinein und bitte, dass du das noch mehr in Übereinstimmung mit dir bringst, während ich schlafe. Das ist gut, das kann man auch machen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem letzten Punkt, der dauert jetzt auch nicht mehr so lange, höchstens so eine halbe Stunde oder so. Und ich glaube, dass das dass da mehr drin steckt, als wir das bis jetzt verstanden haben. Und das ist das Abendmahl. Wir machen heute miteinander Abendmahl. Vielleicht haben wir Leute hier, die es austeilen können eventuell? Vielleicht könnten wir das so machen, dass wir jetzt, ich rede einfach noch mal ein bisschen weiter und ihr könnt das schon mal austeilen, dass jeder was hat und dann nehmen wir es gemeinsam. Ja. Also die, ich spreche jetzt mal über das, was die Kirchenväter wieder das beschrieben haben. Die haben das als, also für die Kirchenväter war das Abendmahl eher eine Hilfe zum täglichen Überleben als eine religiöse Zeremonie. In der frühen Kirche, besonders Ägypten und Nordafrika, war es normal, dass man das Abendmahl täglich genommen hat. Und der Hintergrund dabei war, dass weil wir täglich mit der Sünde im Fleisch konfrontiert werden und mit der Angst vor dem Tod, deswegen brauchen wir auch das Gegengift täglich. Danke. Habt ihr gehört, ne?
Ja.
Einer, der hieß Basil, der hat gesagt, jeden Tag wäre super, aber wenigstens viermal in der Woche, nämlich sonntags, mittwochs, freitags und samstags, also ich muss mal jetzt nicht so machen, und an allen heiligen Tagen. Die haben auch zum Teil dieses Gebet von Jesus, gib uns unser tägliches Brot heute, als auf das Abendmahl interpretiert. Und sie haben verstanden, dass so wie der Körper physische Nahrung jeden Tag zu sich nehmen muss, damit er nicht verhungert, so muss die neue Natur, der Geist und der Körper auch für seinen Heilungsprozess, jetzt pass auf, das Zoe-Leben in dem Abendmahl jeden Tag empfangen. Wenn Jesus unser Leben ist, warum sollten wir Tage vergehen lassen, ohne uns auch physikalisch, also körperlich, mit der Quelle des Lebens zu vereinigen. So haben sie es gesehen. Während der Zeiten von Verfolgung haben die Leute das geweihte Brot mit nach Hause genommen, damit sie dann auch zu Hause Abendmahl machen konnten. Und sie haben nicht geglaubt, dass das Abendmahl ein Ritual für die Heiligen ist, sondern eine Therapie für Kranke. Derjenige, der das empfindet, dass sein Fleisch immer noch also wisst ihr, das ist ja interessant. Im Römerbrief heißt es ja, dass der, wenn der Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in uns lebt, dann wird er auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Und damit dieses Wort lebendig machen, das ist nicht Bios, sondern das ist Zoe, was da im Hintergrund verwendet wird. Das heißt, der Geist, also wir sind ja, also wir würden ja sagen, unser Körper bewegt sich ja, der ist ja lebendig in dem Sinne, aber darum geht es nicht, sondern er sagt, der Geist Christi bringt das Leben Gottes in unseren Leib und macht sie damit lebendig. Das heißt, es geht um eine Transformierung sogar unseres Leibes, eine Veränderung unseres Leibes. Okay, ja, das ist vielleicht für manche zu abgefahren, aber es ist trotzdem so. Das geht um eine Transformation des Leibes. Okay, dann gibt es jemanden, der hat das Abendmahl dann die Medizin der Unsterblichkeit genannt. Das war der Ignatius von Antiochien. Der hat verstanden, dass das eine Medizin ist, die genommen wird, um aus den Zellen die Erinnerung an den Tod auszutreiben. Nochmal. Er hat verstanden, dass das eine Medizin ist, die aus den Zellen des Leibes die Erinnerung an den Tod austreibt. Das ist die Medizin der Unsterblichkeit. Er hat das beschrieben als eine Substanz, die uns davor abhält, im Tod zu bleiben und uns stattdessen an das ewige Leben zu gewöhnen. Ey, ich finde das echt interessant. Wir gewöhnen uns an das ewige Leben, also auch körperlich. Der Gregor von Nyssa hat erklärt, dass es etwas ist, wo die unsterbliche Substanz von Christus sich mit unserer sterblichen Substanz vermischt. Und als Ergebnis daraus wird unser ganzer Leib mehr und mehr sozusagen durchsäuert, bis es die Qualität der Unsterblichkeit immer mehr annimmt. Ah, das ist abgefahren, oder? Aber das habe ich nicht gesagt, das kommt nicht von mir, kommt von den Wüstenvätern. Das waren ganz konservative, erzkonservative, Frühgläubige, die solche Sachen gesagt haben. Wisst ihr, bei den Wüstenvätern, da gab es Leute, die haben dann angefangen zu glühen, wenn sie gebetet haben. Und die haben gesagt, das liegt daran, weil die in diesem Prozess der Vergöttlichung, also dass unser ganzes Wesen umgewandelt wird, schon einige Schritte nach vorne gemacht haben. Andere haben angefangen zu schweben unter bestimmten Voraussetzungen. Okay, ich weiß, Martin, es geht ein bisschen zu weit. Nee, Was ist denn der Unterschied, wenn jemand anfängt zu glühen oder wenn jemand keine Neigung zur Sünde mehr hat, bitteschön? Ist beides ein Riesenwunder. Und Gott hat mehr für uns, da bin ich sicher. Und ich möchte, dass wir hungrig sind nach mehr, weil Gott hat mehr. Und dann hat mich noch interessiert, was haben denn die Väter gesagt, welche Haltung sollen wir haben, wenn wir das Abendmahl einnehmen? Das ist auch interessant. Und ein Punkt ist, dass sie gesagt haben, es ist wichtig, dass wir uns bei der Einnahme, und ich meine, wir sind ja in der evangelischen Freikirche hier, ne? Und wir Freikirchler sind von der evangelischen Tradition her sehr rational geprägt und für uns ist das halt ein Symbol, ja? Die Väter hätten gesagt, wenn es nur ein Symbol ist, hat es keine Kraft. Das ist eine ziemlich harte Aussage. Aber habe ich ja nicht gesagt, deswegen ist okay. Also sie haben gesagt, es geht hier darum, dass wir mit einer Haltung da reingehen, von dem grundlegenden Unterschied, dass es hier das unerschaffene Feuer Gottes ist, das ewige Feuer Gottes, das in einen sterblichen Leib hineinkommt. Also sich dieses Unterschied bewusst zu sein. Du sagst dann, das hier und das hier, das ist das ewige Feuer Gottes. Und das kommt jetzt in meinen sterblichen Leib hinein. Das ist das, was sie in Haltung gesagt haben. Und dass der Johannes Chrysostomus zum Beispiel hat gesagt, man sollte dieses Abendmahl angehen mit Respekt, wie man auch Respekt vor einem Feuer hat, aber mit einem Respekt, bei dem man weiß, dass dieses Feuer reinigt. Ja, also nicht sagen, oh, ich habe Respekt und bleib weg, sondern Respekt und sagt, boah, ich habe echt Respekt davor, aber ich brauche das. Und dann ist noch ein Punkt, und der ist, mir scheint mir sehr wichtig zu sein, dass sie das Abendmahl sehr eng in Verbindung gebracht haben mit einem inneren Hunger. Und sie haben gesagt, wenn jemand nicht hungrig ist, dann ist für den das Brot nur Brot. Und mir geht es so, dass ich mich selber kenne und weiß, an welchen Stellen irgendwie ich mehr Erlösung brauche. Ich weiß das. Aber zu sehen, dass es ein Gnadenwerk gibt, was die Tür öffnet, da reinzugehen, sorgt dafür, dass ich hungrig bin, diese Erlösung in jedem Bereich meines Lebens zu erleben. Ich habe da echt einen Hunger nach. Wir haben gestern habe ich mit Claudia nochmal gesprochen. Claudia, das war so nett, wie du das gesagt hast, das darf ich jetzt mal eben sagen. Ich darf das sagen, weil ich sag's ja. Das ist ja nicht du selber. Also, dass sie erlebt hat in der letzten Zeit, wenn sie sich selber betrachtet, wie viel Veränderung da passiert. Ich muss ja nicht sagen, wo du so super gut geworden bist. Oh, jetzt wird's gefährlich, wenn der Ehemann anfängt, die Sachen zu bestätigen. Also, nee, aber der Punkt ist, dass in der Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Erlösungswerk eine Veränderung in uns stattfinden kann und die kann, wisst ihr, und auch noch ein Punkt, wir können hier sitzen und die Sachen hören und sagen, ich weiß schon alles, mal gucken, ob ich das jetzt in meine Theologie mit einbauen kann und mit unterbringen kann, das ist nicht der Punkt. Der Punkt dabei ist zu erkennen, dass Gott mehr für uns hat und zuzulassen, dass dieser Hunger freigesetzt wird, zu sagen, hey, wenn ich wirklich transformiert werden kann und wenn es wirklich so ist, dass ich so sein kann wie Jesus, weil das ist das, was Johannes geschrieben hat, wir werden ihn sehen, wie er ist und dann werden wir so sein wie er. Ja, wenn das wirklich möglich ist, dann will ich das, ich will dahin. Und wenn das nicht bedeutet, dass ich warten muss, bis ich gestorben bin und dann geht es schwupp, nein mal, blem, bin ich jetzt ein anderer, sondern vielleicht gibt es diesen Prozess und wenn ich da jetzt schon rein kann, dann will ich das. Ich will mehr davon. Ich habe einen Hunger danach. Und wenn das Abendmahl ein Mittel dazu ist, ey, ich will das unbedingt. Und wenn ich das nehmen möchte unter neuen Voraussetzungen und das hier lernen kann, dann will ich das tun. Ich will das unter diesen Voraussetzungen lernen. Ich will das aufnehmen. Ich möchte, dass das Abendmahl seine maximale Kraft in mir entfalten kann, wenn das ein Teil dessen ist, was die Veränderung in mir bewirken kann. Oder? Gibt es noch was? Also es geht um diesen inneren Hunger. Sie haben auch gesagt natürlich, dass alle weltlichen Beschäftigungen irgendwie zur Seite gelegt werden muss, also dass man nicht nur nebenher nimmt, sondern dass die Aufmerksamkeit sich vollständig auf das Einssein mit Gott richten soll. Und wir empfangen ihn dann, auch hier kommt es auf dieser Begriff, als den Gast von Mamre. Und ein Punkt, der natürlich super kritisch ist, dass sie gesagt haben, dass man nicht Abendmahl nehmen kann, wenn man gegenüber irgendjemandem einen Groll hegt oder so, weil das Abendmahl unsere Einheit oder Einssein mit Gott wiederherstellt, dann kann man natürlich nicht im gleichen Moment Trennung von Brüdern und Schwestern in seinem Herzen bewahren. Es geht nicht. Ja? Und in dem Sinne wird dann Kommunion, also Abendmahl, zum Fest der Wiederherstellung. Mich hat das erinnert an die Geschichte von Herrnhut, weil da ist das Abendmahl gefeiert worden, um Streit beizulegen und eine Wiederherstellung zu feiern. Und danach ging es da so richtig ab. Also ich fand es einfach interessant, mich daran zu erinnern. Und dann geht es noch darum, dass man mit einer großen Wachsamkeit das Abendmahl nimmt, und zwar mit dem Fokus auf die Gnade und auf die Tatsache, dass es substanziell echt was anderes ist. Generell würde man sagen, wir kommen nicht zum Abendmahl, weil wir würdig sind, weil wir irgendwas erreicht hätten, sondern weil wir Bedürfnis haben, weil wir in Not sind, weil wir etwas brauchen. Wir empfangen Christus als den Arzt, der mit seinem eigenen Leben die Wiederherstellung unseres Körpers wieder unternimmt, und schließt mit ein die Wiederherstellung unserer Seele. Das ist das, wie man Abendmahl genommen hat. Und ich meine, vielleicht sage ich dann noch einen Satz dazu, weil irgendwie ist das eine Frage, die sich eigentlich stellen muss. Die Väter und die orthodoxen Kirchen haben ja diese Nummer, die mir irgendwie erst immer verschlossen war, muss ich ehrlich gestehen, dass sie gesagt haben, in dem Moment, wo das gesegnet wird, verwandelt sich das in das Blut Jesu und in den Leib Jesu. Die reden von Verwandlung. Ne? Ich habe irgendwann mal zufällig gehört, dass Randy Clark das lehrt, dass er das so sieht. Und ich habe immer gedacht, warum macht er das? Ich habe es nicht verstanden. Aber aus der Perspektive zu sehen, dass es um eine substanzielle Veränderung in unserem eigenen Leben geht und dass das darum geht, dass das ungeschaffene Leben Jesu in meinen Leib reinkommt, um eine Trennung zwischen der Finsternis und meinem Wesen zu vollziehen, ist mir ziemlich klar, dass das eigentlich vollkommen Sinn macht. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja, aber wie macht man das? Wir hatten dann das Recht, diese Wandlung sozusagen zu sprechen. Und die haben ja in der Tradition quasi die Bischöfe, die dann, oder Oberpriester, also wirklich, ne, die das dann machen. Ich habe ein bisschen weiter gelesen und dann bin ich aber zu einem Ergebnis gekommen, wo ich sagen würde, der Bischof oder derjenige, der das gemacht hat, hat das repräsentativ für die Gemeinde gemacht. Und er repräsentiert den Hunger der Gemeinde, mit der wir zu Gott kommen und sagen, wir brauchen das. Und aus dieser Perspektive denke ich, dass wenn du in Familien überhaupt bist zu Hause oder wenn du alleine bist zu Hause oder wenn wir in einer Kleingruppe miteinander sind, dass einer repräsentativ das Gebet sprechen kann und Gott darum bitten kann, dass er das Brot auf eine Art und Weise segnet, dass es so umgewandelt wird, dass es diese Kraft trägt. Ich glaube, dass wir das dürfen. Und noch was, die Väter haben nicht geglaubt, dass plötzlich das Brot wie Speisen, also die Textur verändert oder der Wein die Textur verändert. Was sie geglaubt haben, ist, dass die Wesenheit, die dahinter steckt, sich verändert. Dass also die Wirksamkeit und die Kraft, die da drin ist, tatsächlich die vom Leib und Blut Jesu ist. Und aus dieser Perspektive bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit, dass man Abendmahl nehmen kann und versucht, das so häufig wie möglich zu praktizieren. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, hat das Auswirkungen und kann das einfach nur jedem sehr empfehlen, das so zu machen. Und wenn wir jetzt zusammen sind und das Abendmahl nehmen, das werden wir jetzt machen, dann würde ich, wenn das okay ist, würde ich die Freiheit nehmen und das Gebet sprechen dafür. Also ich mache, das wird jetzt auch kein Ritus oder sowas, also ich fange jetzt nicht an, meine Hände darüber zu schwingen oder so, sondern es geht um das, was Gott dabei tut. Aber es geht auch um den Hunger, den wir gemeinsam haben, in mehr Veränderungen hineinzukommen. Ja? Und das würde ich jetzt einfach mit uns sprechen und dann können wir danach das Abendmahl nehmen. Und ich würde euch da sehr empfehlen, dass ihr die Augen schließt und dass wir uns da auch richtig Zeit zu nehmen. Ja, das wäre super, genau. Es tut mir sehr leid, das muss ich dir jetzt antun, aber dass wir ein bisschen Zeit uns dazu nehmen und dass wir uns dann, wenn wir das Brot nehmen, uns vergegenwärtigen, dass das der Leib Jesu ist, der in uns hineinkommt und der anfängt, sich mit unserem Wesen, mit unserem Leib zu vermischen und seine Kräfte in uns zu entfalten, Stück für Stück. Und dass wir dann das Blut, also den Wein nehmen oder den Saft und uns vergegenwärtigen, dass das ewige Leben, das unerschaffene Leben Jesu ist, das in uns hineinkommt, das eine Kraft hat, unser Leben zu reinigen von allem, was da nicht hingehört. Das ist das Leben Gottes. Und das würden wir jetzt so machen. Und Herr, in diesem Sinne komm ich zu dir, Herr, und so gut wir das als Menschen können, uns an dieser Stelle irgendwie frei zu machen und zu sagen, dass wir echt hungrig sind, Herr. Nicht mit einer Fähigkeit, uns zu beherrschen und so zu tun, als wären wir hungrig, sondern mit dem aufrichtigen Wunsch, dass da eine Veränderung passiert und wir uns unser Leben dir da hinlegen und sagen, so sieht's aus und an diesen Stellen brauchen wir Veränderung. Aber wir haben Hunger nach dieser Veränderung, Herr. Und wir bringen den Glauben, den wir haben, und sagen dir, wir glauben, dass du das Brot und den Wein so wandelst, Herr, dass er Freisetzung für uns bedeutet, dass er unseren Körper reinigt und heilt. Auch das ein Teil davon ist Heilung. Und wir glauben, dass das Blut und der Leib die Kraft haben, auch unsere Seele freizusetzen von jedem Einfluss der Finsternis. Wir kommen vor dich und sagen, Heiliger Geist, komm jetzt auf diese Elemente und verwandel sie und sorg dafür, dass sie uns genau zu dieser übernatürlichen Verwandlung in unserem eigenen Leben beitragen. Vater, ich bete, dass ein Tag wird, an dem Zeugnisse freigesetzt werden von deiner übernatürlichen Kraft, neue Zeugnisse freigesetzt werden der Veränderung und der Verwandlung. Danke, Jesus. Ich segne dieses Brot, ich segne diesen Wein in dem Namen Jesus, Herr. Amen. Jetzt nehmt euch die Zeit, das zu nehmen.